Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Die Frankfurter Skyline als Filmkulisse sieht man ja inzwischen alle Nase lang im Fernsehen oder im Kino. Klar, sieht toll aus, ist aber oft eben nicht viel mehr als eine schlichte Kulisse. Für unseren heutigen Gast ist sie aber viel mehr als das. Ein Regisseur, der hier schon zu Zeiten im Rhein-Main-Gebiet produziert hat, als man dafür noch belächelt wurde. Er kann für sich sogar im Anspruch nehmen, dass er der erste Regisseur der Weltgeschichte ist, der einen Kinofilm in Offenbach gedreht hat. Herzlich willkommen, Rolf Silber.
Hallo, guten Tag.
Was empfinden Sie, wenn Sie die Frankfurter Skyline sehen?
Also für mich ist es eine sehr interessante Entwicklung von den Tagen, als wir unseren allerersten Film gemacht haben. Da standen noch zwei, glaube ich, da war gerade das Selmy-Hochhaus war fertig und noch was anderes. Da hatte sogar Offenbach noch mit der KBU-Zentrale einen ganz ordentlichen Bau. Und ich empfinde es als einerseits bedauernswerten Ausdruck, weil es ja nun heißt, dass eben im Zweiten Weltkrieg der historische Stadtkern plattiert wurde. Und auf der anderen Seite zeigt es natürlich eine Dynamik, die einfach spannend ist. Ob ich jedes Hochhaus wirklich architektonisch gelungen finde, das lasse ich mal dahingestellt. Vor allem in letzter Zeit ist da relativ viel Schau gebaut worden. Aber Commerzbank und sowas, das sieht schon wirklich gut aus.
Ist das ein Stück Heimat für Sie, wenn Sie von der Reise zurückkommen und Sie sehen die Skyline?
Ja, inzwischen ist das hier Heimat, nachdem meine Frau mich nach Frankfurt verschleppt hat vor über 35 Jahren. Ja, und ich sage mal, ich habe ja eigentlich Migrationshintergrund als Offenbacher. Ich musste übers Wasser kommen hierher. Es ist Heimat, wobei eigentlich ist Rhein-Main meine Heimat, weil die gesamte Region ja fast so einen Metropolencharakter hat.
Rolf Silber, Sie merken schon, ist in der Region sehr verwurzelt. Er hat fast sein ganzes Leben hier verbracht. Seit 40 Jahren kennt er das Filmgeschäft. Wir schwelgen ein bisschen in Erinnerungen, filmisch, gesellschaftlich und überhaupt.
Sehr gut.
HR1, genau meins.
Wir haben Rolf Silber viele schöne Filme zu verdanken und sein Spektrum ist wirklich groß. Echte Kerle zum Beispiel war vor 25 Jahren ein Kassenschlager an den Kinokassen. Der Polizeiruf aus Offenbach stammt von ihm und vielen Kindern hat er noch einen ganz anderen Held geschenkt, den er gemeinsam mit Walter Mörs erfunden hat. Der wunderbare Captain Blaubär. Ich habe ihn geliebt. Manch ein Kinoregisseur würde sagen, Berührungsängste nach dem Motto, so ich mache Kunst und nicht was für Kinder. Sie haben das anders gesehen?
Naja, gut, bei Captain Blaubär muss man jetzt sagen, der Erfinder ist natürlich Walter Mörs gewesen. Klar. Wir haben Drehbücher dazu gearbeitet und es ist in meiner damaligen Firma auch produziert worden, also in der Schwesterfirma Madbox von Armin Lange. Und mir hat es immer Spaß gemacht, für Kinder zu arbeiten, aber das hat den Aspekt, man kann im Kinderfernsehen Erzählformen ausprobieren, die man damals im Erwachsenenfernsehen auf gar keinen Fall irgendwie machen durfte. Was ich immer sehr bedauerlich fand.
Also die Sendung mit der Maus war auch von den Formaten modern.
Ich fand es toll, also diese Mischung aus Animation und Puppenspiel, das hat einen riesen Spaß gemacht. Der Spaß hörte dann auf, als das dann extrem erfolgreich wurde und, sagen wir es mal so, sich viele Leute dann auf den Erfolg draufgesetzt haben. Das war dann wieder weniger schön, aber so ist es halt.
Fernsehen für Kinder machen ist genauso anspruchsvoll wie gutes Kino für Erwachsene.
Ja, ich finde sogar, dass es manchmal ein bisschen schwerer ist, weil Kinder gucken sehr genau. Und wenn die im Kino dann sitzen und anfangen rumzurutschen und alle auf die Toilette wollen und miteinander quatschen, dann weiß man, man hat es nicht geschafft. Die sind sehr direkt.
Oder hatte das vielleicht auch finanzielle Gründe mit Captain Blaubär, nach dem Motto, das ist für so eine Filmfirma auch eine sichere Einnahmequelle, wenn das einmal läuft. Und Kino ist natürlich immer wieder ein riesengroßes Risiko.
Naja, ganz so berechenbar war das ja nicht, weil am Anfang die Etats auch sehr klein war. Wir haben eher für ein Handgeld gearbeitet. Allerdings hat es auch geholfen, ein bisschen andere Schulden abzuarbeiten, die man hatte, weil man mal einen Kinofilm gemacht hat, der nicht ganz so erfolgreich war am Anfang, der allererste, der Kassensturz.
Der und machte seinem Namen alle Ehre, ja.
Ja. Naja, gut, aber auch in der Firma damals, in der Frankfurter Filmproduktion, war mein Interesse immer auch an Animation und anderen Formen, anderen Erzählformen, die allerdings im normalen Fernsehen oder Film schwer durchsetzbar waren damals zu der Zeit.
Die Finanzierung ist bei vielen Kinofilmen die erste riesengroße Hürde. Ich war überrascht, selbst für so einen süßen Film wie Echte Kerle haben Sie 8 Jahre lang kämpfen müssen. Warum das denn?
Naja, das lag jetzt weniger an der Finanzierung, das lag einfach daran, dass wir mit dem Thema überall achtkantig rausgeflogen sind, weil also entweder gab es dann Einwände, hey, du kannst doch jetzt nicht eine Komödie machen mit einem schwulen Mann, jetzt ist doch AIDS, die sterben doch jetzt alle, da muss man doch ein Drama machen. Andere haben es einfach rundweg abgelehnt und dann war der Bayerische Rundfunk, der damalige Fernsehspiel von Watzdorf, der sagte auf einmal, ja, wir brauchen was, wir wollten ein anderes Projekt machen, was in die Hose gegangen war, also was nicht entstand. Und dann sagte er, haben Sie denn noch irgendwas? Und er sagte, ja, wir haben hier, mein Co-Autor und ich, wir haben hier noch ein Drehbuch, also ein Treatment rumliegen, aber das ist nichts für einen katholischen Sender wie Sie. Und dann hat er das gelesen und dann gab es ein Gespräch, das dauerte genau 10 Minuten und danach war das genehmigt.
Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass das damals ein Problem war. Ich meine, das ist 25 Jahre her. Die Freundschaft zwischen zwei Männern, einer ist schwul, einer ist hetero, bisschen so wie der bewegte Mann von der Geschichte, die ja damals auch zufällig zur ähnlichen Zeit entstanden ist. Dass das so ein Problem war damals.
Ja, das war einfach noch besetzt und vor allem, wenn man es auf eine unterhaltende Art und Weise machen wollte, also sich sozusagen nicht im Ghetto fangen lassen wollte, ging das nicht. Und da es bei mir auch zu einer Lebenserfahrung gehört, weil ich habe als einziger Heterosexueller in einer, sagen wir mal, Wohngemeinschaft mit schwulem Überhang in Berlin gewohnt. Und war es sozusagen, für mich war es vollkommen unverständlich, wie schwierig das war und wie empfindlich die Reaktionen auch zum Teil waren.
Rolf Silber über seine Filme. Rolf Silber kennt die Rhein-Main-Region wie seine Westentasche, geboren in Seligenstadt, aufgewachsen in Rottgau, dann in Offenbach, zog in den wilden 70er Jahren dann nach Frankfurt. Das heißt, waren Sie ein Teil dieser legendären Sponti-Szene?
Bedingt ja. Also A kam ich ein bisschen später ja erst dazu, was die Altersstruktur angeht, aber wir hatten eher mal eine Perspektive aus dem Landkreis Offenbach. Wir haben ja dann in Dudenhofen ein selbstverwaltetes, vorher von uns besetztes Jugendzentrum gehabt. Sehr früh, auch in Ditzenbach. Und von daher gesehen war unser Blick auf die Frankfurter Szene immer mit freundlicher Skepsis.
Okay.
Und umgekehrt auch, aber dann bin ich ja auch, war dann im Jugendzentrum Warentrapstraße und so weiter unterwegs. Zum Glück war ja die Frankfurter Szene eher sponti verseucht und das war viel besser als zu anderen Zeiten, wo die Maoisten überall unterwegs waren.
Wie haben Sie diese Zeit erlebt damals?
Naja, es war eine Zeit von des Aufbruchs insoweit und es ist oft genug gesagt worden, es hatte natürlich was damit zu tun, dass unsere Väter mehr oder minder in der Nazi-Zeit irgendwie sich in meinem Fall zum Glück nicht schuldig gemacht haben, sondern einfach nur in dem Fall Unteroffizier in der Luftwaffe. Aber bei anderen war das halt anders und die Auseinandersetzung war wichtig und es kommt ein zweiter kultureller Aspekt dazu. Westdeutschland war ja zu diesem Zeitpunkt einfach, es war ja vollkommen verklumpt, auch kulturell. Und wir haben halt eher AFN gehört und haben eigentlich auch über solche Sachen ein anderes Kulturverständnis entwickelt. Dann hatte ich schizophrenerweise, auf der einen Seite war ich in der linken Szene ein bisschen unterwegs, aber wie gesagt in der Sponti-Szene. Und hatte auf der anderen Seite aber auch relativ viele Kontakte zu GIs. Und bin
war das ein Widerspruch damals?
Naja, ein bisschen, weil viele liefen dann hier rum und sagten, ah, GIs sind alles Massenmörder und dies und jenes. Und ich fand das einfach teilweise ganz coole Jungs. Mir wurde klar, dass es nicht die Leute sind, dass es nicht um die Frage der Moral geht, sondern dass es um die Frage der politischen Struktur geht, in die die reingeworfen wurden. Das hat außerdem mein Englisch etwas verbessert. Man könnte auch sagen, das ist das, was mich am Rhein-Main-Gebiet oder Frankfurt immer fasziniert hat, die Widersprüchlichkeit. Das hat sich in der Zeit in unserer kleinen Rottgau-Szene auch ziemlich deutlich abgebildet.
Welche Widersprüche meinen Sie, die die so spannend fanden?
Ja, auf der einen Seite die Kultur, eben dieser kulturelle Impuls. Wir kommen sozusagen noch aus dem deutschen Humba-Humba-Volksmusik-Kultur und konfrontieren uns übers Radio schon mal mit einer anderen Musik. Aber auch sonst sind die Sachen halt aufgebrochen. Ich meine, ich bin auf dem Dorf groß geworden, wo unser katholischer Pfarrer, schwarzkatholischer Pfarrer, noch wirklich mit, da flog dem die Spucke aus dem Mund, wenn er über Mischehe geredet hat. Und Mischehe war ja nicht eine Ehe mit einem Mensch anderer Hautfarbe oder sonst was, sondern dass wir katholischen Jungs auf gar keinen Fall mit einer Protestantin verheiratet sein sollten. Ja. Und natürlich kommt meine Frau aus einem protestantischen Haushalt Und wobei der arme Pfarrer das Problem hatte, also er hat immer auf die Protestanten geschimpft wie blöd und er hieß Luthermann. Oh. Und das sind so Widersprüche, die fand ich einfach zum Schreien komisch.
Und das WG-Leben war dann so ein bisschen auch die Flucht aus dem Dorfleben?
Ja, am Morgen meines 18. Geburtstags bin ich zu Hause ausgezogen, weil ich das Gefühl hatte, ich will aus dieser Welt raus. Ich habe die auch nicht verachtet. Ich fand auch meine Freunde, die damals im Dorf geblieben sind, die fand ich wirklich alle schwer in Ordnung. Aber ich hatte das Gefühl, ich will da raus. Bin also in die nächste Metropole gezogen, von Landkreis Offenbach nach Offenbach.
Rolf Silber über seine Jugend.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und dem Regisseur Rolf Silber. Und sein erster Musikwunsch kommt aus den 70er Jahren, über die wir gerade ja schon gesprochen haben. Haben Sie in der Hausbesetzer-Szene damals Paul Simon gehört?
Zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe ihn teilweise gehört.
Zu Ihrer Schande?
Ja, das wurde dann schwer diskutiert, weil man muss dann natürlich eigentlich Cream und was weiß ich und Frank Zappa hören, gegen die ich nichts habe.
Aber
ja.
Der war zu brav für die Hausbesetzer, der Simon.
Ja, das war klar.
Okay, aber Sie haben sich das gewünscht, Sie mögen den Titel Me and Julie Down by the Schoolyard. Was verbinden Sie damit?
Obwohl er ja einen Konflikt beschreibt im Text, tut er das aber in einer Form von Lebensfreude, die mich immer mitgerissen hat. Und deshalb haben wir das dann auch in einem Film eingesetzt.
In welchem Film haben Sie es eingesetzt?
Das war Ein unmöglicher Lehrer mit Sebastian Koch. Damals in einer, glaube ich, seiner ersten Hauptrolle überhaupt. Da spielt er einen Lehrer mit ungewöhnlichen Formen des Unterrichts. Da haben wir eine kleine Trickfrequenz mit eingebaut. Das ging damals beim ZDF gerade so durch. Also wirklich eine Dach und Krach lange Diskussion. Und dafür war die Saison ideal.
Paul Simon für Rolf Silber.
The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law.
HR1.
Die Filme von Rolf Silber kommen oft unterhaltend daher mit einem Schuss an Tragödie, zum Beispiel zuletzt die Weihnachtstöchter im ZDF. Und ein ganz besonderer Film von ihm ist Durch die Nacht, denn da verarbeitet er einen persönlichen Schicksalsschlag. Nach der Produktion von Echte Kerle erlitten sie eine Hirnblutung. Was genau ist damals passiert?
Ich hatte, was vorher nicht festgestellt wurde, was vielleicht auch ganz gut war, ich hatte ein Aneurysma und zwar in den sogenannten Stammganglien. Das ist so der Zentralverteiler des Gehirns. Und hatte auch als Jugendlicher oder als Kind öfters mal, wenn mir zum Beispiel der Lehrer in der Schule eingeballert hat, dann hatte ich so merkwürdige Ausfälle in der rechten Hand und im rechten Bein, so ein ganz klein wenig. Das wurde natürlich alles als Simulantentum abgetan. Und irgendwann ist dieses Ding halt geplatzt. Das ist wie so ein kleiner Ballon. So in den alten Charlie Chaplin Filmen sieht man das ja. Da steht einer auf einem Gartenschlauch und dann macht es hinten so boink. Und immer wenn der Blutdruck hochging, die Aufregung groß war, hat es halt boink gemacht und irgendwann hat es plopp gemacht und war durch.
Das ist lebensgefährlich. Sie Glück, hat man sie schnell genug gerettet? Wie haben sie es geschafft?
Naja, als erstes, das Wichtigste war, dass meine Frau da sehr schnell drauf reagiert hat. Die dachte, wir waren abends beim Abendessen und ich bin dann irgendwann in die Möbel gefallen. Am Anfang dachte die, das kann doch nicht der Rotwein gewesen sein. Dann hatten wir eine Ärztin direkt nebendran wohnen. Die kam rüber und hat so ein bisschen geahnt, was es sein könnte. Darüber hat sich dann auch der Titel des Films abgeleitet. War ich hier im Krankenhaus, im Bürgerhospital und für eine Nacht nur. Und die Ärzte haben damals meiner Frau gesagt, gucken Sie, dass der nicht einschläft. Weil dann kommt er nicht mehr zurück. Und dann hat die mich eine Nacht lang, ich war ja nicht mehr so ganz voll da, ja, hat die mich mit Singen und mit Dings und immer wach gehalten. Und dann ging es in die Uniklinik. Und dort hat man dann gesagt, an die Stammganglien geht man möglichst gar nicht ran. Aber sie sagten, wenn sie nicht rangehen, dann war's das. Ja, dann bestenfalls vielleicht mit schwersten Behinderungen. Und dann wurde an mir, weil ich ja ein Freund von Neuheiten bin, was ich aber nicht wusste, wurde an mir eine damals wohl in dieser Art neue Operationsmethode ausprobiert. Da war ich wohl der 18. in Deutschland und weltweit Nummer 50. Und das hat gut geklappt, wie Sie jetzt gerade hören.
Ja, wie haben Sie sich dann zurückgekämpft ins Leben? Ich meine, sowas steckt man nicht so einfach weg wahrscheinlich.
Da ist wieder meine Frau ein ganz entscheidender Punkt, weil die hat das sehr, sehr klug gemacht. Die hat, was ihr damals auch Ärger eingebracht hat von der Familie, sie hat alle Leute abgeschottet, von mir weggehalten. Und das war richtig so, weil es nützt ja nichts, wenn die ins Krankenhaus kommen und stehen dann verheult vorm Bett. Davon wirst du ja nicht gesünder. Und wir haben früh gelernt, da bin ich vor allem auch meinen Physiotherapeuten sehr dankbar, dass man sozusagen den Körper beschäftigt in allen Aspekten. Feinmotorik, dann, wenn es schon wieder geht, Gehen, Sprache auch, ja, die war ja auch weg. Und das hat insgesamt ganz gut geklappt. Und dann habe ich ja irgendwann einen der Neurologen in der Uniklinik nochmal gefragt, sagte, na, der sagte, ja, das ist erstaunlich, ja, ist ja wirklich also toll. Und dann sagte ich, jetzt bin ich aber verdutzt, dass Sie so verdutzt sind.
Und haben dann, Sie selbst nicht geglaubt, dass er mich retten kann?
Ja, gut, die haben gesagt, okay, retten, ja, das geht schon. Man muss nicht unbedingt dran sterben, das ist nicht der Punkt. Aber dass es sozusagen keine Behinderungen zurückgeblieben sind. Und er sagt dann, naja, wir müssen ja da ran an das Ding, da müssen wir ja durch die andere Abteilung. Ja. Und da sage ich, ja, aber Sie müssen doch da wissen, was Sie da getan haben. Da sagt er, ja, ungefähr wissen wir das.
Na gut, dass man das Ihnen erst nachher erzählt hat.
Ja.
Dieser Film Durch die Nacht, der war dann ein bisschen auch dafür, sich selber diesen Schicksalsschlag nochmal zu verarbeiten. Brauchen Sie dann das?
Ja, das ist wieder eine interessante Geschichte. Ich wollte das eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen eher machen wie Schmetterling und Taucherglocke, dieser französische Film. Und wollte es ein bisschen absurder erzählen, weil was man da erlebt, wenn man speziell in dem Zustand ist, wie ich damals, das ist eine Mischung aus Fellini, Buñuel und in einem Horrorfilm. Es ist teilweise wirklich lustig und teilweise ganz schrecklich. Und das hätte ich gerne erzählt, aber da war man beim ZDF dann, mein Redakteur, der Pitt Rampel, der früher mal hier im Hörfunk gearbeitet hat, übrigens im HR, der hätte das auch gerne gemacht. Ja, also ein bisschen anders erzählt. Aber der Sender sagte dann, ja, das Thema ist so heikel und so. Dann haben wir eben versucht, das in so eine etwas normalere Geschichte einzubinden.
Wie waren dann die Reaktionen auf den Film?
Die Reaktionen waren ganz gut. Die Kritiken waren meistens auch sehr gut. Aber ich bin am, sagen wir mal, stolzesten darauf. Wir haben Jahre später, haben wir den Film in Würzburg auf den Aphasietagen, wo sich die Leute treffen, die sowas hatten. Und da haben wir den vorgeführt und die Reaktionen im Publikum, die haben uns umgeworfen. Weil die sagten, wir haben endlich mal einen Film, wo wir anderen erklären können, wie das ungefähr, es ist ja bei jedem anders ein bisschen individuell, wie das ungefähr geht. Und das war für mich wirklich eigentlich wichtiger als der Erfolg bei der Sendung.
Rolf Silber über seinen Film Durch die Nacht und seine eigene Hirnblutung. Der HR1 Talk und wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr über Rolf Silber erfahren. Dazu haben wir jemand eingeladen, der schon ganz oft mit Ihnen gearbeitet hat. Ich bin mal gespannt, wie schnell Sie ihn erkennen. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Ja, ich würde mal sagen, eröffnen Sie, Bauermann, eröffnen Sie.
Das war jetzt irgendein Codewort, das wir ja nicht sagen.
Hallo, Christoph.
Christoph im Ort. Jetzt müssen wir uns erklären, was war das für ein Codewort? Was muss wer eröffnen?
Ich weiß nicht, ob Rolf das erzählen soll oder ich. Das war der Film, bei dem ich Rolf kennengelernt habe, vor nun fast 40 Jahren, weil es wirklich unvorstellbar lange her ist. Und da gab es einen lieben Kollegen, soweit ich erinnere, einen Lehrer von Rolf, der auch mitgespielt hat bei dem Film Kassensturz. Da gab es diesen Spruch im Film, eröffnen Sie, Bauermann, eröffnen Sie. Und diese Figur war immer so irrsinnig genervt von mir. Und das ist mir drei Schlüsselworte.
Das heißt, Sie haben schon beim ersten Kinofilm mitgearbeitet vor 40 Jahren, Kassensturz. Das heißt, Sie kennen sich schon sehr, sehr lange. Also was ist typisch für die Arbeit mit Rolf Silber?
Ich glaube, ganz typisch ist sein Humor, der natürlich alles andere überschattet, würde ich mal sagen. Also auch bei ernsten Sachen hatte ich mal das Gefühl, dass da immer auch was mit einem Augenzwinkern passiert und mit einer Denkweise, die doch eher ins Humoristische geht. Und das war bei Rolf und mir immer etwas, ich glaube, wo wir auch uns verstanden haben, etwas feinsinniger und trotzdem etwas, worüber man sich amüsieren kann. Also auch in schweren Situationen.
Manche haben sehr exakte Vorstellungen davon, was der Schauspieler zu bieten hat. Andere geben ihm mehr Freiräume. Wie war das bei Rolf Silber?
Ich habe ja Rolf kennengelernt, als ich 22 war. Und da ist man als Schauspieler am Anfang. Rolf muss ja damals irgendwas beim Casting gesehen haben, wo er gesagt hat, okay, mit dem probiere ich das.
Ja, ich glaube.
Und dann Das war ja nicht nur ein Film, dann kamen ja noch Echte Kerle. Das war zwar wesentlich später. Und dann haben wir ja auch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Fernsehfilme zusammen gemacht.
Ich bin auf dein Timing abgefahren. Und vor allem, weil du ein Schauspieler bist, der versteht, dass es wesentlich ist, die Vorgänge im Inneren auch zu veröffentlichen. Und das fand ich damals total überzeugend. Und beim Casting war es ja so, du bist zur Tür reingekommen und eigentlich hattest du nach 2 Minuten schon den Job, weil ich dachte, hoffentlich kann der spielen. Nee, weil ich dachte, das ist es, ja. Es ist so Back.
Sie
ja.
mussten aber auch Opfer bringen bei den Dreharbeiten von Echte Kerle. Haben Sie sich gleich am ersten Tag verletzt? Was ist da passiert?
Oh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Das war eine Szene mit Oliver Stokowski und mir. Und wir haben, glaube ich, auf der Kaiserstraße gedreht oder auf die Ecke davon, mitten in Frankfurt, im Kiez. Und wir haben Undercover-Polizisten gespielt, die aus einem Gulli raus mussten. Wir waren in den Gullischacht drin. Und dann haben wir irgendwie über Rocky mitbekommen, so jetzt geht's los. Ja, dann bin ich aus diesem Loch rausgekrabbelt und habe diese Eisenplatte hoch, die habe ich nach hinten weggedrückt. Und die sollte eigentlich im Winkel stehen bleiben. Und dann habe ich meine Hände auf die Kante gelegt und wollte mich abstürzen. Und da kam von hinten diese Klappe zurück und hat mir fast meine Finger abgetrennt, weil das ebenerdig abschloss. Ja. Also die Platte mit dem Bürgersteig. Und ich fiel dann zurück ins Loch auf Oliver rauf. Ja, ich glaube, Rolf hat das alles in der Kamera beobachtet. Ja, und dann bin ich rausgekrabbelt und hatte glücklicherweise einen Lederhandschuh an. Und dann wollten sie mir den Handschuh da abnehmen und gucken, was ist. Und dann habe ich gesagt, das macht ihr nicht, weil sonst falle ich in Ohnmacht. Und dann bin ich mit dem Handschuh...
Wenn die Finger ab sind.
Ja, genau. Dann sind die noch im Handschuh drin. Dann bin ich ins Krankenhaus, da haben die mir den Handschuh entfernt. Und ich hatte riesen Glück. Ich hatte nur auf den 3 dicksten Fingern hatte ich oben so Platzwunden. Musste auch nicht genäht werden, sondern ich habe dann Pflaster bekommen und bin mit dem Handschuh drüber dann wieder zum Set ein paar Stunden später. Und dann haben wir weitergemacht, Rolf, oder? War das
so? Ja. Wir hatten da noch einen Schuss und den haben wir gemacht und haben dann deine rechte Hand rausgelassen. Zum Glück ist das der praktisch einzige schwere Unfall in der Zeit, in der ich Filme gedreht habe, weil.
Ich auch.
Weil. Das war immer der Horror.
Christoph M. Ort, herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben über Rolf Silber.
Ja, Christoph.
Dankeschön.
Ciao.
Alles Gute, Rolf.
Ja, alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.
HR1 Talk.
Rolf Silber ist heute unser Gast, von Beruf Regisseur und Bankkaufmann. War das so eine Bedingung der Eltern nach dem Motto, bevor du Künstler wirst, machst du was Ehrliches, was Handfestes?
Künstler war ja bei meinen Eltern überhaupt nicht vorgesehen. Da mein Vater Direktor war in der Raiffeisenbank im Landkreis Offenbach, kam meine Mutter auf die geniale Idee, dass ich doch bitte eine Lehre in der Bank meines Vaters machen
In der Bank
sollte.
Des Vaters?
In
auch noch.
Der
Ach, hey.
Bank. Ich wollte das nicht, mein Vater wollte es nicht, aber meine Mutter war sehr, sehr durchsetzungsfähig.
Das ist für beide eine blöde Rolle.
Das ist für beide, weil es war ja klar, also alle meine Kollegen haben natürlich gedacht, oh Gott, denn jetzt was passiert, der geht heim, du, und erzählt es klar dem Chef weiter. Ja? Ja, das war wirklich furchtbar. Also ich bin dann mit den Kollegen und die mit mir, glaube ich, sehr gut zurechtgekommen. Es hat mir aber eine Sache vollkommen klar beigebracht, also diese Art von Beruf ist nicht meiner. Da war noch keine Idee mit Film machen. Ich bin immer erstaunt, wenn Kollegen von mir sozusagen sagen, im zarten Alter von 3 oder 4 wussten sie schon, dass sie Regisseur oder Drehbuchautor werden wollten. Ich bin da sehr skeptisch. Bei mir kam das eigentlich erst später dazu.
Aber letztlich geschadet hat es wahrscheinlich nicht, denn auch ein Regisseur muss ordentlich mit Geld umgehen können.
Erstens mit Geld umgehen können, aber fast wichtiger ist, dass man lernt, wie man mit Kollegen umgeht und wie man Leute als Kollegen begreift. Und das hat mir erstaunlicherweise auch an der Filmakademie immer gut geholfen, weil ich habe mit den Leuten, die da das Lager gemacht haben, die die Organisation gemacht haben, die die Schneideräume bestückt haben, mit denen habe ich mich immer gut verstanden. Das waren für mich Kollegen.
Das haben Sie in der Bank gelernt?
Das habe ich in der Bank gelernt, ja, na klar. Also einfach, deshalb bin ich ja sehr dafür, heute gehen ja viele Leute direkt nach dem Abitur, gehen sie dann auf eine Filmakademie. Ich finde, die sollten was anderes machen vorher. Die sollten Schreiner lernen, die sollten was weiß ich was machen. Ich habe dann ein paar Jahre als Fahrer gearbeitet in der Fernküche. Ein bisschen Lebenserfahrung machen und ein bisschen wissen, wie man mit Menschen umgeht.
Gleich füllen wir gemeinsam den HR1-Fragebogen aus. Rolf Silber hat in seinem Leben schon etliche Drehbücher geschrieben und dazu auch noch 3 Romane. Was fällt Ihnen leichter, ein Drehbuch oder ein Roman?
Ich glaube, Drehbuch ist ein bisschen einfacher für mich. Da gibt es bestimmte Grundstrukturen, an denen man sich ausrichten kann. Roman ist spannender, geht auch schneller mal in die Hose. Da liegt auch zu Hause noch ein bisschen, sagen wir mal, abgesoffene Schiffe liegen da noch rum. Vielleicht wird da auch wieder was belebt. Aber auf der anderen Seite ist der Roman hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass ich erstmal sagen kann, im Erzählen, mir ist vollkommen wurscht, egal wie aufwendig die Szene ist. Ich schreibe es einfach mal. Ja, die steht auf dem Papier, während beim Drehbuch man natürlich versucht, nachher ein bisschen auch dran zu denken, ist das überhaupt umsetzbar?
Das wäre sinnvoll beim Drehbuchautor.
Es wird nicht immer so gemacht.
Der HR1-Fragebogen beginnt deshalb mit: Mein schönstes Privileg als Regisseur und Autor ist...
Mein schönstes Privileg als Regisseur und Autor ist, relativ frei rumspinnen zu können, um es dann in der Kombination mit einem Team umzusetzen, weil ich bin ein Teammensch.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ach du heiliger Bimbam. Ein halbes Pfund Butter kostet, glaube ich, 2 Euro, kann das sein?
Ja. Meine schönste Reise war?
Eine meiner schönsten Reisen war sicher mit meiner Frau seltsamerweise auf die Buchmesse nach Amerika zu fahren und meine ersten Erfahrungen mit den USA zu machen.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen, alles, was südlich von Bologna gekocht wird.
Ich hasse es, wenn...
Wenn Leute mir sagen, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht, da kann nicht die Wände hochgehen.
Glück bedeutet für mich?
Bedeutet für mich, meine Frau zu haben und mit der Sachen durchzustehen und mit ihr zu lachen.
Das Schwierige an der Demokratie ist...
Das Schwierige an der Demokratie ist, dass so viele Leute inzwischen Demokratie als eine Serviceveranstaltung begreifen, wo sie sozusagen dauernd verlangen, dass geliefert wird. Und ich bin da vielleicht noch von dem alten John F. Kennedy beeinflusst, der gesagt hat, frag nicht so sehr, was dein Land für dich tut, sondern was du für das Land tun kannst.
Bereut habe ich.
Oh ja, da habe ich ein paar Sachen bereut in meinem Leben. Ich glaube, dass ich manchmal im emotionalen Schwung Leuten ungerecht getan habe. Aber ich glaube, das hat sich in Grenzen gehalten, hoffe ich wenigstens. Ansonsten nicht so viel.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Ich würde wahnsinnig gerne mit 1 oder 2 prominenten Kollegen verbringen. Für mich der wichtigste im Moment wäre der Paolo Sorrentino. Großartiger Regisseur. Nicht jeder seiner Filme ist gut. Das kann gar nicht sein. Es kann keiner nur gute Filme machen. Aber diejenigen, die gut sind, sind atemberaubend gut.
Peinlich war mir zuletzt?
Peinlich ist es mir immer, wenn ich mit meiner großen Schnauze irgendwie mich zu weit aus dem Fenster hänge und dann nachher zurückrudern muss. Das kenne ich aber schon, das ist ein Prozess. Ich habe da früher in der Schule schon öfters mal ein paar auf die Backen gekriegt, aber so ist es.
Der Glaube?
Der Glaube ist, dass die Welt Gott ist, dass Gott die Welt ist. Ansonsten glaube ich daran, dass man sich ein bisschen anständig verhalten soll.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Das Letzte, was ich geklaut habe, war, glaube ich, ein alter Scheinwerfer, der in der Filmakademie rumstand und nicht mehr benutzt wurde. Man hat mich dann nachher danach gefragt, wo die ist. Und weil ich mit den Angestellten ganz gut konnte, haben die dann gesagt, komm, vergiss das Ding, nimm's mit. Ja, wir benutzen es eh nicht mehr.
Ich habe Angst vor?
Vor Situationen, in denen ich keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr habe.
Mein Lieblingsfilm?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Weil
gemeine Frage für einen Regisseur, ja.
Ja, nein, weil es ändert sich ja laufend. Das war, also wenn ich davon ausgehe, welchen Film ich am meisten geguckt habe, dann ist das To Be or Not to Be von Lubitsch. Da müsste ich mindestens 25 bis 30 Mal gesehen haben. Ja, weil er ein perfektes Beispiel, und zwar bitte der Lubitsch, nicht die Version von Mel Brooks, weil er für mich ein perfektes Beispiel für Comedian Timing ist.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
In meinem Bücherschrank unten rechts stehen ein paar Bildbände, in die ich schon lange nicht mehr reingeguckt habe, die so zur Anfangszeit meiner Filmarbeit gehören. Über Trickfilm, über Special Effects und so weiter und so fort.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Rolf Silber. Vielen Dank. Kaum ein Regisseur ist so sehr mit dem Rhein-Main-Gebiet verbunden wie Rolf Silber. Das erste längere Projekt direkt nach der Filmhochschule war eine Doku über die Startbahn West. Ich vermute mal damals, das war jetzt kein sachlicher, distanzierter Dokumentarfilm, sondern eher ein Statement.
Ja, ich gebe es zu. Ich fliege über diese Startbahn leider auch inzwischen öfter mal nach Süden in den Urlaub. gegen die ich damals zu Felde gezogen bin. Ich glaube, dass ein großer Teil der damaligen Konflikte entstanden sind in der Art und Weise, in der das Projekt durchgesetzt wurde. Wo man vielleicht sagt, naja, die Stadtbahn an sich wäre vielleicht nicht unbedingt das Problem gewesen. Aber müsst ihr die denn jetzt so bauen? Ist das nun wirklich notwendig? Geht es anders? Kann man den Flugverkehr anders organisieren? Alles Fragen, die man richtigerweise nicht unbedingt beantworten kann, wenn man an der Stelle ist, ein junger Filmemacher. Aber das war schon ein Statement, schon klar.
Wie reagierten dann Ihre linken Sponti-Freunde, als Sie auch Ihre Freunde an der Unterhaltung gefunden haben? Der Film Kassensturz zum Beispiel, über den wir gesprochen haben.
Mit den Sponti-Freunden hatte ich da gar kein Problem. Ich hatte eher das Problem, so im damals noch in Resten vorhandenen, bei den etwas dogmatischen Figuren, die anderen politischen Formen folgten, sei es Moskau, sei es Peking. Das Hauptproblem war ein anderes, dass im Grunde genommen damals ja noch Komödie machen sozusagen mit Aberkennung der intellektuellen Ehrenrechte einherging. weil die immer sagten, ja, wie Komödie und was machst du denn da? Ist das dann sowas wie die zwei Nasen tanken super? Ich habe gesagt, nein, bitte, ich will was machen wie Billy Wilder, ich will was machen wie Lubitsch, ich will ja immer diese großen Namen natürlich vermessen, aber und ich möchte einen intelligenten Film machen, der nur ein paar richtig komische Wendungen drin hat.
Ja, intelligent war ja gefragt. Also das war ja dann auch so eine ideologisch geprägte Zeit, gerade auch im Film Der neue deutsche Film, schwere Stoffe, bloß kein Mainstream. Und Sie kam von der Filmhochschule. War das für Sie nicht so ein Idol dann?
Die schweren deutschen Filme?
Ja.
Da will ich Ihnen mal ganz ehrlich sagen, wir als Studenten, wir fanden die grauenhaft.
Ah,
nein, das ist natürlich jetzt, das ist jetzt klischeehaft. Natürlich, ja. Nehmen wir mal Fassbinder. Ja. Der hat ein paar wirklich tolle Filme gemacht, da gibt's gar, aber meine Studentengeneration, wir haben uns stark am italienischen oder am amerikanischen Kino orientiert. Wir hätten wahrscheinlich lieber deutsche Italo-Western gedreht oder wir hätten lieber eben intelligente amerikanische Filme gemacht, die sich an das Publikum wenden. Es gab ja damals diesen Spruch bei leider vielen Regisseuren des sogenannten jungen deutschen Films, die sagten, ich mache meine Filme nicht für ein Publikum, ich mache die für mich. Ich habe dann einem der Regisseure, den ich sehr mochte als Person, habe ich dann gesagt, naja gut, aber das ist eine perfekte Beschreibung für Autismus. Ja. Und daraufhin bekam wir wieder Krach, aber das hat dann auch, das ging immer. Nein, es gab ja da auch wirklich tolle Ansätze. Es gab den Roland Klick. Ich fand, was der Haag Bohm gemacht hat, wirklich gut. Ich fand, was der Eberhard Hauff gemacht hat, wirklich gut. Die haben nicht gerade unbedingt Komödien gemacht, das kann man nicht sagen. Aber sie haben versucht, auch auf diesem Grat zu wandern, wo sie sagten, es nützt uns nichts, wenn sozusagen übersetzt im Kino nur noch Filmkritiker sitzen, die sowieso schon unserer Meinung sind. Ich will Leuten was erzählen, ich will ihnen was nahebringen und von daher gesehen muss ich mich erzählerisch so aufstellen, dass die Zuschauer auch mitgehen.
Nicht nur immer diese Vorwurfshaltung. Ja?
Furchtbar, wir haben ja, es gab ja damals, ja, ich hoffe, dass der Sohn des Schauspielers jetzt nicht mithört, aber ich glaube, er wird es verstehen. Es gab damals ja den Schauspieler Koldehoff. Und das war so ein ganz mächtiger, ja, wenn der dann auftrat. Und der arme Herr Koldehoff wurde natürlich für jungen deutschen Film gerne geholt, wenn ein besonders fieser Nazi gespielt wurde. Und manchmal war es wirklich so, dass wir als Filmstudenten haben wir immer gesagt, wir geben einem Film 3 Koldehoffs. Ja? Ja, wenn wir jetzt also lernen in dem Film, wie schrecklich Nazis sind. Natürlich sind Nazis schrecklich, aber man hätte es auch mal anders erzählen können. Viele der Kollegen damals im jungen deutschen Film, hatte ich den Eindruck, hatten so das Gefühl, wenn sie mal den Koldehoff haben, dann sind sie sozusagen auf der richtigen Seite. Das ist jetzt verkürzt und es ist ein bisschen gemein und ich kriege dafür wahrscheinlich jetzt Schläge, aber wir fanden das seltsam. Wir wussten auch gar nicht, wo diese Filme spielen, weil wir hatten ein anderes Bild vom Land. Durchaus auch ein radikal politisches und natürlich Anti-Nazi und. Zum Teil war das ja dann auch noch gespielt in so einer getragenen, etwas theatralischen Art und Weise. Wir damals an der Filmakademie als Studenten, wir konnten da meistens gar nichts mit anfangen.
Rolf Silber über die schweren 70er Jahre im Film.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Rolf Silber, Regisseur, Drehbuchautor, Romanautor und auch mal Mitglied in einem Biker-Club. Was war denn das für ein Laden?
Oh Gott, meine Jugendsünden müssen Sie doch jetzt hier nicht ausbauen.
Nein.
Mein Austritt aus der bürgerlichen Welt ist auf der einen Seite auf der politischen Ebene mal passiert, dass ich sagte, ich muss mal andere Sachen sehen. Über einen Zufall, über einen Freund bin ich so ein bisschen in die Rockerwelt reingerutscht und darüber dann bei den Frankfurt Bones gelandet, die ja damals so der größte deutsche Rockerclub überhaupt waren. Die sagten, ach, da ist ein Typ, der ist ganz witzig, der schwätzt viel, und da hat ein paar gute Witze drauf, den nehmen wir mal mit. Ja, ansonsten war ich für die mit einem 250er, das war für die gar kein Motorrad, das war ein Moped. Ja. 250er Honda, ja. Aber ich wurde dann noch von dem Gründer des Clubs, der Bones, ein amerikanischer Mensch, der bei der Army gearbeitet hat, wurde ich sozusagen dann doch eingesegnet und bin dann da anderthalb Jahre, fast zwei Jahre mitgefahren. Ich fand es auch wieder einfach eine spannende Erfahrung, bin dann aber raus, als es da so ein bisschen mir zu ruppig wurde, weil der Gründer hatte noch wirklich die Ideologie live to ride, ride to live. Mir wurde das dann so ein bisschen zu eckig da.
Abgeschlossenes Kapitel. Deshalb wünschen Sie sich jetzt auch keine Rockerhymne, sondern etwas völlig anderes. Oder hat man damals schon Alanis Morissette gekannt? Wahrscheinlich nicht.
Nein, Alanis Morissette.
Die Kurve kriegen wir jetzt nicht. Also.
Okay. Nee, aber Alanis Morissette hat mich sehr durch meine Krankheit begleitet. Dieser Song.
Isn't It Ironic haben Sie gehört auf dem Weg der Genesung.
Ja.
Dann hören wir das jetzt. Isn't It Ironic von Alanis Morissette für Rolf Silber. It's like rain. Auf seiner Internetseite findet man sofort das Motto von Rolf Silber. Film ist die fortgesetzte Berichterstattung über Realität mit den Mitteln des Traumes. Schön formuliert. Was bedeutet das für Ihre Arbeit? Es geht nicht nur ums Geschichtenerzählen.
Es geht primär ums Geschichtenerzählen, aber die Frage ist, welche Mittel benutzen wir? Also bilden wir nur Realität 1:1 ab oder geben wir uns auch die Möglichkeit in der Filmarbeit, dass wir halt auch die Mittel des Traums benutzen, dass wir erzählerisch vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher erzählen. Das geht inzwischen. Das ist der, sagen wir mal, wirklich positive Einfluss von Netflix und anderen und diesen Produktionsstrukturen, dass sowas überhaupt denkbar ist. Auf der anderen Seite natürlich auch tatsächlich mit den Mitteln. Da kommt dann wieder meine alte Vergangenheit aus dem Trickfilm dazu, dann zu sagen, lasst uns doch um Gottes Willen mal wegkommen von diesem immer den Versuch, Realismus herzustellen, weil Kino war für mich halt ein sehr verspielteres Medium und weshalb Spielfilm eigentlich heißen sollte. Das hat mich manchmal wirklich ein bisschen traurig gestimmt. Also ich habe fast in jedem Film habe ich ein, zwei kleine Überraschungen mit eingebaut, dass das in Deutschland immer sehr schwer war, das überhaupt zu machen.
Seit 40 Jahren jetzt schon im Filmgeschäft. Wenn Sie zurückblicken, wie hat sich Ihr Beruf des Regisseurs in den letzten Jahrzehnten verändert?
Es gibt zwei Aspekte. Ich finde es richtig, dass dieses Riesengedöns um die Regie ein bisschen zurückgefahren worden ist, weil man früher, wenn man die Feuilletons durchgelesen hat, das waren ja dann immer religiöse Texte. Ja, und das fand ich ein bisschen unsinnig. Was, glaube ich, schwieriger geworden ist, ist das Ausmaß von Kontrolle, die es gibt, sowohl im Vorbereiten eines Projektes als auch danach. Ich verstehe ja, man hat ja eine Etatverantwortlichkeit. Okay, jetzt, was kostet heute ein Fernsehspiel? Ungefähr 1,6 Millionen. Da muss man in irgendeiner Form mit umgehen, also verantwortlich mit umgehen. Das ist ja nicht mein Geld. Das ist ja das Geld der Fernsehzuschauer. Darüber, sagen wir mal, hat sich so eine Kultur der Überkontrolle entwickelt. Und das tut sehr oft den Filmen nicht besonders gut. Ich verstehe, warum Redaktionen es nicht einfach laufen lassen können. Das ist mir ein bisschen sind kommunizierende Röhren. Aber in der Struktur, es muss gar nicht die Person des Redakteurs sein, in der Struktur der Sender, ja, also mit Hierarchien und da ist noch einer und dann muss noch einer lesen und dann da und dann hier und dann da muss aber noch der Oberchef und dann muss der Oberoberchef muss auch nochmal lesen und der hat dann wieder ein Bedenken, der hat aber eigentlich mit der Entwicklung des Projekts gar nichts mehr zu tun. Also es passiert ohne bösen Willen, passiert so eine Überorganisation, sehr deutsch.
Ist die Arbeit des Regisseurs bürokratischer geworden?
Jein. Es ist sicherlich fast dann wieder bedauerlich, dass langsam so dieses Bild des Übergenies, der da am Drehort steht und rumfuchtelt und den Leuten die Welt erklärt, dass das sich ein bisschen abgebaut hat.
Hat ihm schon gefallen, ja?
Naja, gut, das ist so ein bisschen. Naja, es gibt eine Szene aus meiner Kindheit, meine Mutter sich große Sorgen gemacht hat, vielleicht dachte sie auch, ich muss Bankkaufmann werden. Dass ich als Kind irgendwann mal nach einem riesen Regenfall in der, unsere Straße war noch nicht asphaltiert und ich stand mitten in einer Pfütze und um mich rum standen andere Kinder und ich habe denen irgendwas erklärt. Ja, wie das ist mit den Pfützen und dann hat meine Mutter gerufen, geh raus aus der Pfütze. Ja, ich bin losgerannt und stand dann mit nassen Füßen da, weil meine Gummistiefel einfach in der Pfütze stecken blieben. So, und dann sagte meine Mutter immer, was soll denn aus dem Kind werden? Ja, und ich sehe mich als Regisseur auch ein bisschen so. Ich stehe im Rudel und versuche denen zu erklären, was man jetzt machen könnte. Und dann schreit irgendjemand und dann muss ich loslaufen und habe dann hoffentlich meine Gummistiefel noch an.
Rolf Silber in HR1. Schauen wir nochmal nach vorne. Auch nach 40 Jahren im Filmgeschäft ist Rolf Silber immer noch aktiv. Woran arbeiten Sie zurzeit so?
Also im Moment ist natürlich durch die Pandemie produzieren sehr eingeschränkt. Fairerweise muss man dann auch den jüngeren Kollegen mal den Vortritt lassen. Die haben dann auch noch Familie und sowas durchzubringen. Ich habe mir in letzter Zeit mit Erlaubnis meiner Frau natürlich sehr viel Equipment gekauft. Ich glaube, ich gehe wieder ein bisschen zurück in die Anfänger und werde wieder im Bereich Trickfilm und Comedy ein bisschen was machen.
Das kann man auch während der Pandemie machen, ne?
Das kann.
Captain Blaubeer braucht keinen Mundschutz.
So ungefähr, ja. Genau. Okay. Nein, da will ich jetzt noch nicht drüber reden, aber da ist, glaube ich, einiges am Start, weil das dann noch den Vorteil hat, dass ich das erstmal selber entscheide und stelle es dann selber im Netz. Und wenn es Leute interessiert, ist es toll. Und ob sich dann da was anderes draus ergibt, muss man sehen. Ich hatte noch eine schöne Idee für einen wunderschönen Frankfurt-Film. Da muss ich aber noch mal gucken. Das ist jetzt durch die Pandemie natürlich erstmal unmöglich geworden. Aber den würde ich eigentlich ganz gerne für Kino machen, ein kleines Kino. Mal noch alles ausprobieren, was mir so im Lauf der Jahre begegnet ist.
Viele befürchten ja jetzt als Folge der Pandemie ein großes Kinosterben, hat ja auch schon eingesetzt. Stattdessen gibt es enorm viel Geld von Streamingdiensten. Wie verändert das Ihre Arbeit? Ist das gut oder schlecht?
Kann man so nicht sagen. Also ich glaube, für das Kino gibt es das Problem, dass das Kino ohnehin in der Krise war. Und zwar auf der einen Seite die Blockbuster-Kinos, auf der anderen Seite die kleineren Kinos, die noch Programmkino sind. Und dieser Konflikt hat sich jetzt nochmal verhärtet und beschleunigt. Der war einfach schon da die ganze Zeit. Mit den Streamingdiensten muss man mal schauen, weil die natürlich auch ihre Beschränkungen haben bei bestimmten Genres und dann auch eher bereit sind, in ihrem eigenen ursprünglichen Markt mal ein bisschen verrückter zu denken. In Deutschland sind sie manchmal sehr jetzt auf Fantasy oder Krimi wie Four Blocks, war sehr gut gemacht, überhaupt keine Frage. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass die vielleicht ein bisschen spielerischer werden.
Also wenn das Geld keine Rolle spielen würde und Sie dürfen sich alle Schauspieler aussuchen, was würden Sie denn jetzt als nächstes drehen, ohne Pandemie?
Ohne Pandemie würde ich genau diesen Film über Frankfurt machen und würde aber gerne etwas machen, was ich eigentlich die Jahre über immer getan habe. Ich würde gerne auch besetzen Leute, die vielleicht nicht ganz in der ersten Reihe stehen. Das ist das andere Problem ja im deutschen Fernsehen vor allem, dass man so ein bisschen eingeschränkt ist. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann hier, das war mit dem Dr. Schinks hier gut zu machen, wir suchten eine Hauptrolle, die männliche Hauptrolle für eine Komödie. Und dann sagte ich, ich habe da so einen Wiener Tatort gesehen, da gibt es einen Assistenten, der hat noch nicht viel gemacht und den hätte ich ganz gerne. Und dann sagte er, ja, ich gucke mir mal die Biografie an von diesem, wie heißt der Christoph Walz? Ja, der, ich hoffe, wenn Sie den gut finden, dann nehmen Sie den doch. Aber es kannte ihn keiner, ja, oder sehr wenige Leute. Und das ist heutzutage schwieriger geworden, sozusagen Leute zum ersten Mal zu bringen oder die aus einem Bereich kommen, in dem sie nicht schon anerkannt sind und wo man als Regisseur sagt, nee, ich weiß, der hat's drauf oder sie, die hat's drauf. Ja.
Herzlichen Dank, Rolf Silber, dass Sie so ausführlich von Ihrer Arbeit und den vielen Jahren Filmerfahrung erzählt haben. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt? Und einfach so?
Einfach so.
Einfach so. Tja, ich könnte jetzt ein Gedicht vielleicht, mir fällt aber keins ein im Moment. Von Gernhardt hätte ich jetzt gerne was auf dem Lager, aber jetzt haben sie mich überrascht. Ich würde ganz gerne mal ganz zurück nochmal auf die ernsteren Themen kommen. Leute, zieht Masken an. Das ist eine Belästigung und ich mag das auch nicht. Macht doch einfach mit. Dann kriegen wir den ganzen Krempel hier hin und irgendwann im Sommer fängt es wieder an gut zu werden, vielleicht sogar ein bisschen früher.
Ein Appell von Rolf Silber, Masken anziehen. Damit gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag mit Maske.
Schönen Sonntag.
HR1, genau meins.